Also es war auf jeden Fall eine Krankheit, die halt Millionen Menschen betroffen hat und, weil sie sehr tödlich ist, eben dann auch Millionen Menschenleben gekostet hat.
He could see that this looked very much like smallpox. The smallpox has escaped from the lab and infected this woman.
Die Leute haben sich extrem viel Sorge gemacht. Also man wusste nicht, wie das da aus dem Labor entfleucht ist, das Virus. Wie kann man sich eigentlich wieder sicher fühlen, bevor man das weiß?
Wenn man sich jetzt mal klar macht, was für eine Abwägung das damals vor den Impfstoffen war. Also das ist nicht so, man konnte nichts machen und die Kinder sind halt gestorben, sondern du wusstest, du kannst etwas machen, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 in 100 tötest du dein Kind damit.
Herzlich willkommen zu Pandemia. Wir sprechen in diesem Podcast über Infektionskrankheiten und darüber, wie sie sich in verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Wir erzählen von den Schicksalen von Erkrankten, von engagierten Forschern und gesellschaftlichen Auswirkungen. Kurz, was können wir über die Welt, die Viren und über uns selbst lernen in dieser außergewöhnlichen Situation der weltweiten Corona-Pandemie, in der wir alle immer noch stecken? Ich bin Nicolas Seemark und mit mir sind wie immer meine Kolleginnen und Kollegen Laura Salm-Reifescheid, Global Health Journalistin. Hallo Laura.
Hallo Nicolas.
Und Kai Kupferschmidt, Molekularbiomediziner, Buchautor, Wissenschaftsjournalist, unter anderem für die Science. Hi Kai.
Hallo Nicolas.
Wir alle danken zu Beginn den RIF-Reportern für die Kooperation und außerdem der Klaus-Tschira-Stiftung für die Unterstützung. Es geht hier jetzt auch gleich los. Vorher möchte ich euch nur mal kurz darauf hinweisen, dass ihr uns hier als Team unterstützen könnt. Das hilft uns wirklich sehr dabei, hier in konstanter Weise diesen Podcast zu produzieren. Schaut doch mal auf club.4000herz.de vorbei. Da gibt es die Möglichkeit, unsere Folgen früher und ohne Werbung zu hören und uns eben gleichzeitig dabei zu helfen, Pläne für die Zukunft zu schmieden. club.4000herz.de. So, heute möchten wir über die erste Krankheit sprechen, die vom Menschen ausgerottet wurde. Und das sind
die Pocken natürlich.
Die Pocken,
ja. Und wir sprechen aber heute über einen ganz speziellen Teil. Wir sprechen eigentlich über das Ende von den Pocken, oder?
Ja, und den Anfang vom Ende gewissermaßen.
Genau. Ende und den Anfang vom Ende. Also dann fangen wir doch mal beim Anfang Ende des an. Endes an.
Nein, oder? Nee, beim Ende des Endes.
Das Ende, okay, fangen wir einfach mal an zu erzählen.
Genau, ich erzähle einfach mal. Ja. Also wir sind am 11. August 1978. Und in Birmingham, die zweitgrößte Stadt in England, mitten im Zentrum von England, wird eine Frau, 40-jährige Frau, krank. Die Frau heißt Janet Parker, sie ist medizinische Fotografin und arbeitet in der Anatomieabteilung an der Uni von Birmingham, also an der Medical School dort. Und die kriegt Kopf- und Muskelschmerzen und einen kleinen Ausschlag und denkt sich nicht viel dabei, aber irgendwann geht es ihr schlechter und dann kommt ein Arzt, ein Hausarzt zu ihr. Die wissen nicht wirklich, was es ist, sagen, okay, irgendein Ausschlag. Dann kam noch ein zweiter Arzt, wussten auch nicht, was es ist. Die haben dann gesagt, vielleicht, okay, Windpocken. Dann ging es immer schlechter und dann haben ihre Eltern sie zu sich geholt, also zu sich ins Haus geholt. Und die haben dann noch eine Ärztin gerufen. Und die Ärztin hat gesagt, irgendwie, es kommt dir komisch vor, was das sein kann. Die hat einen Krankenwagen gerufen und dann wurde Janet Parker ins East Birmingham Spital eingeliefert.
She was then seen initially by the junior doctor who clerked her in and by other consultants as well. And then they looked at what they saw and I think they were sort of thinking, well, this can't be smallpox. Doesn't make any sense. Smallpox has been eradicated.
Das war Mark Pallon, der ist Professor an der Uni of East Anglia, auch in England, und erforscht Genome von Mikroben und hat ein Buch geschrieben, das heißt The Last Days of Smallpox.
Smallpox sind die Pocken.
Das sind die Pocken, genau. Und dazu muss man sagen, also wir reden ja hier vom Jahr 1978, aber da gab es eigentlich gar keine Pocken mehr in dem Jahr. Die Ärzte haben das gesehen und gesagt, ja, vielleicht Pocken, aber kann ja nicht sein, es gibt ja keine Pocken mehr. Ja? Es war so, dass am 26. Oktober 1977 gab es eben den letzten Fall von Pocken in Somalia. Das war die schwächere Form, also das war Variola minor, also die schwächere Form von Pocken, die nicht so tödlich war. Und 1975 gab es den letzten Fall in Bangladesch von dieser tödlichen Form, also Variola major.
Und das konnte man ganz konkret feststellen.
Das bewusst weiß man genau, Fälle. Die Person namentlich und so weiter. Also die dann auch, ich glaube in beiden Fällen haben die sogar überlebt auch. Aber das waren die letzten Fälle und das in Afrika und in Asien. Also das heißt, in Europa war es eigentlich schon im 20. Jahrhundert nicht mehr wirklich endemisch. Schon immer wenn es Ausbrüche in Europa gab, waren die meistens eingeschleppt von eben anderen Kontinenten. Und man glaubt schätzungsweise, dass im 20. Jahrhundert aber immerhin noch 300 Millionen Menschen durch Pocken getötet wurden weltweit.
Das ist total interessant. Also es ist immer die Pocken, weil es eine Krankheit ist, die es nicht mehr gibt. Die sind so ein bisschen so das Schreckgespenst natürlich. Ich glaube, man muss mit diesen Zahlen immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Schätzungen natürlich, wir sehen das ja jetzt im Moment bei Covid-19, wie schwer es ist, quasi gute Zahlen für etwas zu kriegen im Jahr 2020. Mhm. Das heißt, woran sind die Menschen dann wirklich gestorben? Das kann man natürlich, so Anfang des 20. Jahrhunderts oder so, das ist natürlich völlig grobe Schätzung. Wir wissen so, ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wissen wir es ein bisschen besser. Also wir wissen, dass so in den 50ern etwa 50 Millionen Fälle im Jahr es gegeben haben soll. Gab dann 1967, glaube ich, wo dann ein bisschen klare Zahlen waren, 10 bis 15 Millionen Fälle im Jahr laut Weltgesundheitsorganisation. Also es war auf jeden Fall eine Krankheit, die halt Millionen Menschen betroffen hat und, weil sie sehr tödlich ist, eben dann auch Millionen Menschenleben gekostet hat. Und ob es jetzt 300 Millionen waren oder vielleicht sogar nur 100 Millionen, ich meine, diese Zahlen sind natürlich irgendwie unvorstellbar und es ist einfach, wenn man es mal vergleicht damit, wie viele Menschen im 20. Jahrhundert auch durch Kriege oder so umgekommen sind, dann ist das, glaube ich, einfach so, also das zeigt einfach nochmal, wenn mal eine Krankheit kommt, die wirklich richtig gefährlich und tödlich ist, wie dramatisch das quasi wirklich weltweit also historisch sein kann für die Menschheit.
Genau, aber jetzt noch wieder zurück nach England eben. In Wales war 1972 zum Beispiel der letzte Ausbruch. Aber wie gesagt, das waren dann immer eingeschleppte Fälle und das waren dann eher kleinere Ausbrüche. Ich glaube, in dem Jahr war auch der letzte Ausbruch zum Beispiel in Deutschland. Und deswegen hat bei dieser Janet Parker, also bei dieser kranken Frau, die diesen komischen Ausschlag hatte, hat keiner an Pocken geglaubt.
And the rather strained analogy I made in the book was effectively for them to think about smallpox in that framework would be thinking about a unicorn. It's simply impossible. It just doesn't exist in that context. You wouldn't get smallpox in the middle of England in 1978. It just didn't make any sense.
Also da sagt der Mark Palin ja nochmal, mit dem ich gesprochen habe, dass es wäre wie ein Einhorn mitten in England. Ja, es gab einfach keine Pocken mehr und deswegen sind die auch nicht wirklich auf die Idee gekommen, einfach das zu diagnostizieren. Dann haben sie aber einen Pockenexperten hinzugeholt, der Alistair Geddes.
Weil sie überhaupt nicht wussten, was es ist.
Weil sie einfach nicht wussten, was es war, ja. Und es gab schon, also die Infrastruktur für Pocken war schon noch da. Also der wurde immer gerufen, wenn es eben Verdachtsfälle gab in der Gegend, ja. Und bisher waren diese Verdachtsfälle dann immer ein falscher Alarm. Aber Geddes kannte eben Pocken aus eigener Erfahrung, weil er hat auch an der Ausrottungskampagne in Bangladesch gearbeitet. Das heißt, er konnte das einfach besser diagnostizieren als die anderen.
So then he walks in the room and he can see this woman with the smallpox rash, very characteristic rash. He could tell from the rash and the distribution of the rash, which was particularly prominent on the face and the limbs and tended to spare the abdomen and the trunk. He could see that this looked very much like smallpox.
Ja, Mark Palin sagt eben, der hat halt gesehen, das schaut sehr wie Pocken aus, weil es so typisch war, man hatte ganz viele von diesen Pusteln im Gesicht, also von diesem Ausschlag im Gesicht und an den Armen und Beinen und eben nicht am Torso. Und im Gegensatz zum Beispiel, glaube ich, zu Windpocken oder zu Chickenpox, da war das eben ein bisschen anders. Da hattest du mehr am Torso und eben weniger an den Armen und Beinen.
Also wenn du jetzt die Krankheit schon so beschreibst, was passiert denn bei Pocken genau? Kai, kannst du mal erzählen?
Ja, also zunächst mal vielleicht ganz kurz zum Virus. Das ist so, die Pockenviren sind eine sehr große Familie und Laura hat ja schon gesagt, es gibt eine mildere Form bei Menschen, Variola minor, und dann gibt es Variola major, die schwere, also die gefährlichere Form. Aber es gibt auch ganz viele Pockenviren bei Tieren. Also es gibt die Affenpocken und die Kamelpocken, über die häufiger gesprochen wird, die Kuhpocken, Pferdepocken und so weiter. Das ist eine große Familie und auch das Virus selber ist sehr groß, also es gehört zu den größten Viren, also man kann das mit einem guten...
Physisch sehr groß.
Ja, genau, also mit einem sehr guten Lichtmikroskop, normalerweise kann man Viren ja nicht so leicht erkennen, aber mit einem sehr guten Lichtmikroskop kann man das tatsächlich sehen. Die haben so eine ganz charakteristische, so fast rechteckige Form, also so ein Oval.
Ja, so Pflasterstein oder so, wie sagt man, Brick?
Ziegelstein. Ziegelstein, ja, Ziegelstein ist das Wort, ja.
Genau, und... Was halt so charakteristisch ist, also was Laura gerade schon meinte mit dem Ausschlag, das ist halt so typisch, also das geht im Grunde genommen damit los, dass die ersten Symptome sind eher wie eine Erkältung oder wie auch eine Grippe, also schon sehr schwer, Fieber, Abgeschlagenheit, also in der Regel so, dass man halt im Bett liegt und dann nach einer Weile kommt halt dieser erste Ausschlag und diese Stellen auf der Haut, die so als Ausschlag beginnen, die entwickeln sich dann halt zu so kleinen Bläschen. Und aus den Bläschen werden so richtige
Eiterpusteln,
genau, also die dann voll sind mit Eiter und auch mit dem Virus natürlich. Und mit der Zeit verkrustet das so und auch diese Kruste ist noch voll mit Virus, also ist hochinfektiös. Und das ist auch eine dieser typischen Spätfolgen, die man so im Kopf vielleicht auch noch hat, sind diese Narben, die davon bleiben. Also das sind viele dieser Pusteln, führen dann halt zu Narben, die Menschen auch wirklich entstellen konnten.
Ja, es gibt ziemlich furchtbare Bilder, wenn man das sich auf Google antun will. Also sowohl der aktuelle Ausschlag oder der akute, als auch die Narben danach, das ist schon
und
heftig.
Interessanterweise redet man ja heute auch noch ganz oft und sagt so, ja, der hat Pockennarben im Gesicht, was aber ein Blödsinn ist, glaube ich, weil ich glaube, in Wirklichkeit sind es Aknenarben oder sowas.
Genau, aber tatsächlich dadurch, du hast es ja gesagt, dadurch, dass das Gesicht halt stärker befallen ist als bei anderen Krankheiten auch, hat man dann natürlich diese Narben auch gerade im Gesicht viel gehabt. Früher war das durchaus normal, Menschen damit zu sehen und es war etwas, ohne sexistisch klingen zu wollen, aber es war natürlich etwas, was damals gerade bei Frauen irgendwie gefürchtet wurde, dass sozusagen die Schönheit da verloren ging und das sozusagen natürlich auch das Leben dann beeinflussen konnte.
Ich glaube, es war auch in ganz vielen Königshäusern im 19. Jahrhundert zum Beispiel, wo das aus den, also von den Porträts, wo sie die nicht gezeigt haben, diese Narben, weil ganz viele in den verschiedensten Königshäusern hatten Leute Pocken, haben es auch überlebt, viele sind natürlich auch gestorben, aber du hast dann aus diesen Porträts diese Pockennarben einfach weggelassen, also die Maler.
Ja. Genau, und die Narben sind natürlich nur eine Sache, also das Virus, das ist sozusagen das, was man nach außen sieht, aber es ist natürlich ähnlich, wie wir im Moment bei Covid-19 auch wieder feststellen, dass das ganz verschiedene Organsysteme betreffen kann und viele Wirkungen hat, gibt es auch bei den Pocken durchaus unterschiedliche Ausprägungen. Also es kann ein bisschen mehr hämorrhagisch sein, also dass das quasi die Blutgerinnung beeinflussen, also dass quasi die Menschen innere Blutungen haben auch.
Ja.
Aber es kann ganz unterschiedliche Organsysteme befallen und letztlich eben zum Tod führen. Und bei Variola major, man sagt immer so, es hat bei einem Drittel der Fälle etwa zum Tod geführt, während Variola minor dann eher bei 1% der Menschen zum Tod geführt hat. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwer, ist auch in unterschiedlichen Populationen wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich. Aber so irgendwo zwischen 10% und 50% der Menschen, die sich damit infiziert haben, sind daran gestorben.
Es gibt Major-Form.
In der Major-Form, genau. Ja. Es gibt ganz interessante Diskussionen darüber. Gerade vor ein paar Wochen gab es ein neues Paper, was übrigens aus der Arbeitsgruppe von Christian Drosten noch kam, wo gezeigt wurde nochmal, dass das Virus auch schon bei Wikingern sozusagen nachgewiesen werden kann. Aber das ist dann eine andere Form und es gibt so eine Diskussion darüber, ob das Pockenvirus ein Beispiel ist, wo tatsächlich das Virus mit der Zeit gefährlicher geworden ist. Also dass es möglicherweise vor tausenden Jahren oder vor hunderten Jahren auch noch nicht so gefährlich war und dann irgendwann im Mittelalter oder so wirklich diese ganz dramatische Letalität hatte.
Und du hast gerade erwähnt, das war bei den Wikingern ein Thema. Wie hat man es denn festgestellt? War das in den Knochen noch vorhanden, das Virus? Oder?
Ja, genau. Also wir sind natürlich viel besser darin geworden, irgendwie so ganz altes Erbgut von Erregern nachzuweisen. Und tatsächlich hier und auch in anderen Studien, das wird dann in den Knochen und den Zähnen in der Regel untersucht. Da werden so winzige Proben genommen und dann wird das gesamte Erbgut da drin quasi untersucht. Und dann kann man, also ein winziger Teil des Erbguts, den man dabei findet, ist dann von dem Erreger. Und das werden Sie sicher auch nochmal drüber sprechen in einer anderen Folge, so ein bisschen über
Ancient DNA, also das
Ancient DNA, ja.
Das urspannend.
Spannend, ja.
Zurück nach England, 1978, wieder ins Krankenhaus zu Janet Parker.
Ja.
Alistair Geddes, der sie jetzt untersucht hat und gesehen hat, okay, das könnten tatsächlich Pocken sein, der wusste nämlich auch noch was anderes, was die anderen nicht am Schirm hatten, die anderen Ärzte, die sie untersucht haben.
Alistair Geddes had one fact in his head, none of the others had actually had clear in their mind. He knew that she worked in the medical school, and in particular she worked in the east wing of the medical school at Birmingham, and he knew that there was a smallpox lab there, and that one of his colleagues, Henry Bedson, a virologist, had been working on smallpox. And so for him, it stopped being a unicorn in the garden. It was, it was like just a horse that's bolted its stable. He could see that this is actually credible and can be explained if the smallpox has escaped from the lab and infected this woman.
Alistair Geddes wusste eben, dass Janet Parker an der Medical School von der Uni gearbeitet hat. Und zwar in ihrer Dunkelkammer, im Ostflügel auch. Und direkt unter den Zimmern, wo sie gearbeitet hat, war das Pockenlabor. Und da hat eben der Virologe Henry Bedson an Pocken geforscht. Also Mark Perlen beschreibt das so, es für Alistair Geddes war es plötzlich eben nicht mehr das Einhorn im Garten, sondern es war das Pferd, das aus dem Stall geflohen ist im Grunde, nicht? Und das hat plötzlich alles klar gemacht, es muss irgendwie diese Pocken aus diesem Labor zur Janet Parker gekommen sein.
Ja, ganz schön gruselig.
Dieser Henry Bedson, der war eben Pockenexperte natürlich, der hat auch schon in Afghanistan und Pakistan an Pocken gearbeitet. es gab ja keine Pocken mehr, keine wilden Pocken mehr. Und hat gerade noch eine Genehmigung bekommen von der WHO, noch ein bisschen weiter zu forschen. Ich glaube, es gab irgendwie nur noch in rund ein Dutzend Laboren, haben die Leute in der ganzen Welt noch an Pocken gearbeitet.
Ja.
Und die WHO wollte auch natürlich nicht, dass da jetzt überall noch Pocken rumfliegen in den verschiedensten Laboren, nicht? Also es war ja auch ein gewisses Sicherheitsrisiko.
Und deswegen hat er gerade noch eine Genehmigung bekommen,
weil zu erwarten war,
dass diese Genehmigungen nicht mehr endlos erteilt werden.
Ja, und natürlich muss man dazu sagen, es war auch immer schwieriger, an Forschungsgelder zu kommen, nicht mehr so ein Thema war. Ja? Es war ja ausgerottet. Mhm. Und seine Arbeit war eigentlich hauptsächlich, er hat Pocken verglichen mit anderen tierischen Pocken. Also er hat diese menschlichen Pocken mit tierischen Pocken verglichen, wie zum Beispiel den Monkeypox.
Affenpocken.
Und hat die klassifiziert. Es gab nämlich die Sorge, dass diese unter Umständen auf den Menschen überspringen und dann muss man sie erkennen können, weil die sehr ähnlich waren, alle diese verschiedenen Pockenarten, und man muss halt abgrenzen können, die tierischen Pocken zu den menschlichen Pocken. So, und jetzt ist ja Henry Batson, dieser Virologe, der ist ja Pockenexperte. Das heißt, jetzt haben die ihm vom Krankenhaus, haben die Proben genommen von der Janet Parker, von ihren Pusseln.
Ja.
Und haben die dem gebracht, damit er das wirklich auch sozusagen im Labor feststellt. Weil bis jetzt hat es ja nur der Alistair Geddes gesehen und gesagt, ja, das ist wahrscheinlich, dass das Pocken sind. Ja. Aber um das wirklich dann unter dem Elektronenmikroskop festzustellen.
Kommen die Viren wieder vom Ursprungsbord ins Labor zurück.
Fast so eigentlich, ja.
Ja.
Und der Batson hat sich das dann dort im Labor angeschaut und hat das gesehen, hat ins Elektronenmikroskop reingeschaut und hat natürlich einen totalen Schock bekommen.
They could see that he was like in a trance and he couldn't believe what he was seeing, because down the electron microscope he could see these brick-shaped particles, which are absolutely characteristic of the smallpox virus. And so he knew that this was smallpox. Laboratory diagnosis using the electron microscopy said it was smallpox. And he was the head of that lab, so it escaped from his lab. So he was, very troubled by that.
Also das war für den einfach ein totaler Schock. Der hat in diesem Elektronenmikroskop diese ziegelförmigen Viren gesehen und er wusste, okay, das sind Pocken. Er wusste auch, die Pocken müssen aus meinem Labor kommen. Die
sind mir hier entfleucht sozusagen.
Die sind einem von uns hier entfleucht oder irgendwie müssen die da zu Janet Parker gekommen sein. Ja? Und er ist noch dazu der Leiter dieses Labors. Also es war für ihn einfach natürlich eine totale Katastrophe. Janet Parker ist dann in ein spezielles Pocken-Isolationskrankenhaus gekommen. Also es gab diese Krankenhäuser noch, ich glaube überall wahrscheinlich in Europa, also zumindest in England gab es das noch.
Ein ganzes Krankenhaus oder
war das Abteilung? Ein ganzes Krankenhaus tatsächlich, nein, weil es musste ja wirklich isoliert sein. Das heißt, das war ein eigenes Krankenhaus und andere wurden schon geschlossen in England, also die wurden sogar dann auch abgebrannt, einfach damit die Bevölkerung zufrieden war, weil das natürlich dann auch so ein Stigma hat. Mhm. Wobei dieses jetzt, wo Janet Parker im Endeffekt hingekommen ist, da hat man dann, glaube ich, später in 80er Jahren das ausgeräuchert und Luxuswohnungen draus gemacht. Das Krasse war, dass für dieses Isolationskrankenhaus war ein Paar zuständig, so eine Art Hausmeisterpaar. Das heißt, die wurden angerufen, glaube ich, und denen hat man gesagt, okay, es kommt ein Patient, ja, es kommt eine Patientin. Mhm. Und die haben dann alles vorbereitet und die haben das auch über die Jahre, wo es gar keine Patienten gab, immer im Schuss gehalten. Ja. Und dann ist die Janet Parker, ich glaube, ein Arzt und ein paar Krankenschwestern wurden dann sozusagen dort eingesperrt oder isoliert. Und die haben sich um die Janet Parker gekümmert und dieses Hausmeisterpaar hat halt gekocht und geputzt und ich weiß nicht was gemacht. Also es ist irgendwie total unvorstellbar heute. Und das Schlimme ist, dass es ja eigentlich auch gar keine Therapie gab gegen die Pocken. Also das ist ja fast wie bei Ebola, nicht? Da gibt es ja eigentlich auch damals, also gab es ja auch noch keine Therapie. Also du kannst nur sozusagen ein bisschen die Symptome lindern, ja? Also irgendwie versuchen, das Fieber zu senken oder ich weiß nicht was. Und das war extrem tragisch, die war da sehr lange, die Janet Parker und Mark Palin, der hat das ja alles recherchiert und aufgearbeitet, diese ganze Geschichte, und der hat das so beschrieben, wie sie dann plötzlich, dann ist sie langsam an einem Auge, das war wirklich so und so zugeeitert und da ist sie schon blind gewesen an einem Auge. Ihr ganzer Rücken war voller eiternder Pustel und das hat sich dann alles verkrustet. Das war dann wirklich nur noch so eine große Kruste. Dann haben ihre Nieren versagt und also es war wirklich so ein elender, langsamer Dahinsiechen. Und absurderweise, weil sie hat ja bei ihre Eltern haben sie ja eine Zeit lang gepflegt, bevor man wusste, was sie hatte, ja, bevor sie ins Krankenhaus gekommen ist. Ihr Vater wurde dann eingeliefert, auch ins Krankenhaus, und ist dann relativ schnell gestorben. Also man glaubt an einem Herzversagen, man weiß nicht, ob er schon Pocken hatte oder nicht, ja. Und man hat auch keine Autopsie gemacht, natürlich aus Angst vor den Pocken oder dass er sie schon hat. Später ist auch die Mutter eingeliefert worden, die hatte dann tatsächlich auch Pocken und die hat aber überlebt. Und Janet Parker ist dann tatsächlich am 11. September 1978 gestorben und war damit die letzte Person auf Erden, die an Pocken gestorben ist. Also ihre Mutter war zwar die letzte Person, die es hatte, aber Janet Parker war die letzte Person auf Erden, die an Pocken gestorben ist eben. Das hat die Menschen in ganz Birmingham natürlich schwer mitgenommen und man vergisst das so, weil das ist halt dieses eine Person. Ich finde das so krass, weil man ja heute auch immer die ganze Zeit redet von, weiß nicht, wie viele hunderttausend Leute oder gestorben sind an Covid-19 oder ich weiß nicht was. Und man vergisst so dann die Einzelschicksale hinter diesen Zahlen. Nicht?
Das geht mir auch so, wenn man jetzt Einzelschicksale einfach mal so einen Text liest oder jemand beschreibt seinen Krankheitsverlauf, dann wird das nochmal so anfassbar und so erlebbar. Ja. Und das ist ja das Gefährliche an diesen abstrakten Zahlen.
Das war eben so krass, wenn man dieses Buch von Mark Pern liest, diese Stelle, wo er beschreibt, wie die gestorben ist, da wird der echt ganz anders. Also es war eine furchtbare Krankheit. Und das Krasse war auch in der Pockenklinik, die Leute haben sich auch nicht getraut, an Janet Parker Leiche ranzugehen. Das heißt, die haben die einfach in einen durchsichtigen Leichensack gesteckt mit Sägespäne und in die Garage gelegt dort oder in irgendein Abstellding. Und der Leichenbestatter, gibt es so Erinnerungen von dem Leichenbestatter, der kam und musste die dann alleine sozusagen ins Auto hieven, die Leiche, weil keiner ihm helfen wollte. Und während sich diese ganze tragische Geschichte um Janet Parker abspielte, gab es an einem anderen Schauplatz noch eine weitere tragische Geschichte. Und zwar Henry Batson, der ja Leiter des Labors war und Virologe, der war auch schon zu dem Zeitpunkt in Quarantäne, weil man wusste ja nicht, wo diese Pocken herkamen, also schon aus seinem Labor, aber er hätte sich ja auch anstecken können. Und also das wusste man nicht. Also musste der bei sich zu Hause in Quarantäne. Und der wurde auch schon seit Tagen von der Presse belagert. Also da gab es die wildesten Anschuldigungen auch und ob der experimentiert hat, irgendwelche komischen Experimente gemacht hat mit den Pocken und so weiter.
Das kam die Tendenz halt war, ihn verantwortlich zu machen.
Genau, natürlich, weil es aus seinem Labor kam. Ja. Und er hat sich dann im Ende das Leben genommen.
But around the same time, in the run-up to that, he'd also taken upon himself to field lots and lots of questions from the press. And the press had camped outside his house in a suburb in Birmingham. The very first morning that he was in quarantine, he went into his garden shed and cut his throat and killed himself.
Und er hat auch einen Abschiedsbrief hinterlassen, wo er eben gesagt hat, das ist die letzte gute Sache, die er für seine Familie tun kann.
Dass er sich selbst tötet.
Ja, weil er sich einfach schuldig, also auch, dass diese ganzen Anschuldigungen da waren und dass er sich also irgendwie schuldig oder verantwortlich gefühlt hat. Natürlich, ich meine, es war sein Labor, man weiß ja nicht, wie es sozusagen zu Janet Parker gekommen ist, die Pockenviren.
Ja.
Ich habe darüber ja auch in meinem Buch ganz kurz geschrieben und ich habe mich schon immer so ein bisschen gefragt, er hat natürlich das Ende sozusagen dann nicht mehr miterlebt von diesem Ausbruch. Also in gewisser Weise muss man ja sagen, so schlimm das war mit Janet Parker, Gott sei Dank ist es dann ja nicht schlimmer geworden. Und möglicherweise hatte er natürlich auch die Befürchtung, dass es da noch viel mehr Fälle geben könnte, was zum Glück nicht passiert ist.
Ja, es war natürlich eine Riesenaktion in Birmingham. Also die Leute sind Schlange gestanden bei den Gesundheitsämtern, bei den Kliniken, um sich impfen zu lassen auch. Und es mussten aber auch alle Kontakte nachverfolgt werden von den Contact Tracern. Ja? Also es gab Hausärzte, die mit ihr zu tun hatten, Ambulanzfahrer, die Eltern. Die Inkubationszeit ist recht lang bei Pocken, also zwischen 7 und 19 Tagen. Meistens sind so 12 Tage. Und davor ist man auch noch nicht ansteckend. Also
bevor man Symptome zeigt.
Bevor man Symptome zeigt. Und das heißt, die Janet Parker ist ja auch noch rumgelaufen teilweise, aber trotzdem mussten alle Leute, mit denen sie Kontakt hatten, eben isoliert werden oder quarantiniert werden.
Das waren gar nicht so wenige, oder?
Also das waren natürlich gar nicht so wenige. Und da gab es absurde Geschichten. Also es war irgendwie zum Beispiel ein Mädchen, die Julie Brown, das war ein kleines Mädchen und die wollte ihre Schlittschuhe verkaufen und hat halt in der Zeitung annonciert, wer möchte meine Schlittschuhe kaufen.
Ja.
Und die Janet Parker hat sie angerufen und gesagt, ich möchte eine Schlittschuhe haben für meine kleine Nichte oder sowas. Und dann kam die und hat ihr diese 3 Pfund gegeben für diese Schlittschuhe. Und dann ist 2 Wochen später ist die Julie Brown, also dieses kleine Mädchen, in einem Pfadfinderlager gefahren und da ging diese ganze Geschichte los und dann kamen natürlich die irgendwelche Ärzte und haben sie da rausgeholt aus dem Lager und haben gesagt,
schnell wahnsinnig unübersichtlich, ne?
Also ja, und haben gesagt, ja, nicht den anderen Mädchen sagen, pack deine Sachen, komm, wir fahren, und dann wurde sie mit ihrer Mutter zusammen im Haus sozusagen quarantiniert. Der Vater war nicht da zum Zeitpunkt, wo Janet Parker dort war. Dann hat der Vater immer Essen zum Haus, also durchs Fenster, Küchenfenster reingereicht und so.
Und dann wurden ja, das ist ganz, also es gibt einen sehr schönen Podcast, muss man vielleicht mal dazu sagen, von einer Zeitung in Birmingham, die sich das 40 Jahre hinterher, glaube ich, nochmal angeguckt hat. angeguckt hat, lohnt sich wirklich zu hören. Und da wird sie zum Beispiel interviewt. Und es ist halt so, der werden dann natürlich auch die 3 Pfund genau. abgenommen, weil die, weil die ja von Janet Parker sozusagen kam. Sie kriegt die dann aber erstattet, weil sie hat diese Schlittschuhe nur verkauft, damit sie ein bisschen Taschengeld für dieses Pfadfinderlager hatte.
Das ist ja unglaublich also genau dokumentiert, ja, dieser Fall.
Sehr genau.
Wenn ihr das natürlich, so erzählt, es war ja. natürlich damals auch, ja. ich meine, das darf man nicht vergessen, das war so die Krankheit und das bricht jetzt plötzlich irgendwie in Birmingham wieder aus und dann aus einem Labor und also klar, das ist...
Da war eine Riesenangst natürlich.
Also letzten Endes, wenn du so beschreibst, Hunderte in Quarantäne, Tausende geimpft, ne?
Also, ja, sowas. Also es war, und das Krasse, die andere Länder haben dann die Leute aus England auch gar nicht reingelassen, wenn die nicht geimpft waren. Also das gab richtig sozusagen eine Reise, wie also fast wie heute, so ein bisschen ohne PCR-Test und sowas, nicht?
Das zeigt halt immer auch, finde ich, wie kurz unser Gedächtnis ist dann doch irgendwie, ne? Ich meine, geh heute mal auf die Straße und frag die Leute, ich meine, wer kennt Janet Parker oder diese Geschichte. Es ist halt, aber ne, das sind die Pocken und das ist mitten in Europa passiert, vor gar nicht so langer Zeit.
Okay, wir kommen nachher nochmal auf Janet Parker zurück und wie das dann tatsächlich stattgefunden hat, dass sie sich hatte anstecken können. Sprechen wir doch mal über die Pockenimpfung, weil wir haben ja gerade schon erwähnt, dass denn die Leute alle sich haben impfen lassen. Kai, erzähl doch mal über die Geschichte dieser Impfung.
Ja, Laura hat ja quasi so das Ende der Pocken gewisserweise erzählt. Und wir haben ja am Anfang schon gesagt, wollen über den Anfang des Endes auch sprechen. Und es ist wieder so ein Zufall, dass der Anfang des Endes sehr, sehr nah liegt. Also die Geschichte von Janet Parker passiert ja in Birmingham. Und wenn man so knapp 100 Kilometer südlich geht, dann landet man in Gloucestershire. Da gibt es einen Ort namens Berkeley. Und da hat Edward Jenner gelebt im 18. Jahrhundert. Das ist der Name, der mit der Erfindung von Impfstoffen letztlich in Verbindung gebracht wird. Also er gilt als der Erfinder des Pockenimpfstoffs und das war der erste Impfstoff. Mhm. Und was ich so spannend finde, ist, dass das eine dieser Geschichten ist. Also es gibt ja so in der Geschichte der Wissenschaft und gerade in der Geschichte auch der Infektionskrankheiten gibt es dann so einzelne Geschichten, die einfach immer wieder erzählt werden und die dann irgendwann so eine so mythischen Charakter fast annehmen. Und jetzt, vielleicht kennt sie nicht jeder, aber eigentlich hat man das, sollte man es zumindest einmal in der Schule so erzählt bekommen haben oder einmal gehört haben.
Haben wir vielleicht auch, haben sie alle vergessen.
Ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Genau. Vielleicht fällt es dann einigen Leuten auf, aber so die Geschichte, wie sie in der Regel erzählt wird, ist im Grunde genommen relativ simpel. Mhm. Edward Jenner war ein einfacher Landarzt in Gloucestershire und hat dann angeblich diese Beobachtung gemacht, dass auf den Bauernhöfen manche der Milchmädchen, die Kühe melken, dass die sich manchmal infizieren mit den Kuhpocken, die einen milden Verlauf bei Menschen haben und diese Milchmädchen dann aber scheinbar nicht schwer an den Pocken erkranken mehr. Und hat daraus sozusagen geschlussfolgert, vielleicht schützt das vor den Pocken.
Sie hatten einen leichten Verlauf, wenn sie sich angesteckt haben.
Beziehungsweise gar keinen. Also und hat daraus dann geschlussfolgert, dass das ja möglicherweise helfen könnte, wenn man Menschen gezielt infiziert damit.
Mit den Kuhpocken.
Mit den Kuhpocken, genau. Und dann hat Jenner das 1796 quasi einfach ausprobiert. Er hat von einer Pustel von einem Mädchen, das die Kuhpocken hatte, etwas Material genommen und hat das einem 8-jährigen Jungen, James Phipps, quasi in so eine kleine Wunde gegeben und hat dann später nachweisen können, dass der Junge jetzt geschützt war gegen die Pocken.
Würde man heute so aber auch nicht mehr machen. Ne?
Das ist genau einer der Punkte, glaube ich, über den man da reden muss. Also das wird dann immer so erzählt und dann gibt es auch manchmal so die Diskussion, okay, war das jetzt ethisch oder war das sozusagen unethisch, das zu machen? Aber die Geschichte ist eben schon um einiges komplizierter. Genau, ich dachte mir, wir sollten heute vielleicht einfach einmal über diese Geschichte reden und was wir eigentlich so über die Komplexität wissen, was da wirklich war. Und ich glaube, eine der Sachen, die auch ganz typisch ist, ist, dass man bei solchen Erzählungen immer die Leute so darstellt, als kämen sie aus dem Nichts. Also Edward Jenner, der jetzt irgendwie diesen Gedanken hatte und das gemacht hat, das war natürlich nicht so. Sondern es gibt eine sehr, sehr lange, hunderte, tausende Jahre zurückreichende Geschichte von ähnlichen Versuchen sozusagen, sich vor den Pocken zu schützen. Also da gibt es gewisse Traditionen und ich habe mit einem Historiker darüber gesprochen, der an der University of Tasmania arbeitet, beziehungsweise ist inzwischen emeritiert, der hat gerade ein Buch geschrieben über die Verbreitung des Pockenimpfstoffs. Michael Bennett heißt er. Und ich habe ihn als erstes gefragt, so wo aus seiner Sicht denn eigentlich man anfangen muss, wenn man die Geschichte der Impfstoffe erzählt.
You have to start, I think, with a technique called inoculation, which is when in the 18th century people in Europe, picking up on practices in China, but also more particularly in Turkey, they were developing ways of giving people what they hoped to be a small dose of smallpox by using sort of live smallpox matter and scratching it into or cutting it into the arm or leg of a child. And in those cases, most children have had a better reaction than they did to the natural disease. So with smallpox inoculation, sometimes called a variolation, there was a lot of danger, but many people were willing to take the risk.
Also was Bennett da beschreibt, ist etwas, was wir Inokulation, Pockeninokulation oder Variolation nennen. Das heißt, es gab diese Tradition schon sehr lange, dass man von Menschen, die Pocken hatten, dass man da so ein bisschen Material genommen hat und das im Grunde in eine kleine Wunde gekratzt hat von einem Kind an den Armen oder an den Beinen. Und die Hoffnung war, dass das Kind dann einen milden Verlauf der Pocken hat, aber für den Rest des Lebens geschützt ist vor den Pocken. Also das wusste man schon, dass die Pocken den Menschen nur einmal infizieren. Aber das war wirklich eine äußerst umstrittene Technik. Also da gab es alle möglichen Diskussionen drüber, zum Beispiel jetzt religiös motiviert, es gibt das Gebot, du sollst nicht töten. Wenn das so ist, ist das dann sozusagen okay, ein Kind zu infizieren und dann stirbt das da möglicherweise dran. Das andere Argument jetzt eher gesellschaftlich betrachtet, es kann natürlich auch dazu führen, dass sich die Krankheit wieder verbreitet. Also diese Menschen sind dann natürlich infektiös.
Das ist einfach sehr, sehr risikoreich, ne?
Genau, das heißt, möglicherweise ist das Kind dann geschützt, aber es infiziert andere Menschen und die sterben dann an der Krankheit. Das heißt, das war eine sehr schwierige Entscheidung, vor der Menschen da standen.
What they saw in practice was, if people took the disease in this way, then sometimes they would still get very ill and sometimes die. But by the middle of the 18th century, people were conducting sort of tests and collecting statistics, and they were finding that whereas pretty well 1 out of 10 people who got the disease naturally would die, and many more would be seriously ill, with smallpox inoculation, only 1 in 100, or then 1 in several hundred, or 1 in 1,000, as they sort of refine the practice, would die. Now, it was still a very serious business, and you can understand why many people were both worried that this was tempting providence, that they were trying to act like God by introducing a disease that wasn't there in their own children. And so, of course, if it went badly, parents would feel very, very guilty.
Also innerhalb dieser Diskussion darüber, ob man das jetzt machen sollte oder nicht, das wurde wirklich auch weltweit dann geführt und in den USA zum Beispiel, zwei Personen, die da sehr wichtig waren, waren Benjamin Franklin, also einer der Gründungsväter der USA, sein Bruder James, der streng dagegen war. Relativ tragische Geschichte auch bei Benjamin Franklin, der so ein bisschen zunächst, glaube ich, unentschieden war, aber dann eigentlich für die Inokulation auch war. Und auch seinen Sohn Francis Folger Franklin tatsächlich inokulieren wollte. Der Sohn hatte dann allerdings Grippe und deswegen konnte er ihn zunächst nicht inokulieren. Und der Sohn ist im Alter von 4 Jahren tatsächlich an den Pocken gestorben. Und das hat Benjamin Franklin sein ganzes Leben lang verfolgt. Er wurde dann tatsächlich zu einem der größten Verfechter der Inokulation, hat versucht,
also Menschen. Kam zu spät.
Genau, und es hat dann eine Menge Diskussionen ausgelöst. Also es gab dann das Gerücht zunächst, dass möglicherweise, also auch da wieder Echos von heute, aber dann gab es halt das Gerücht, dass er den Sohn hätte tatsächlich inokulieren ließ und der Sohn daran gestorben ist. Ja. Und dann ist Franklin quasi an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, das war nicht so, ich hätte meinen Sohn inokulieren lassen sollen und ich wollte das auch, aber ich habe es nicht gemacht. Und er wurde einer der großen Verfechter davon. Ich kann es mal ganz kurz vorlesen. Er hat in seiner Autobiografie, schreibt er, "In 1736 I lost one of my sons, a fine boy of 4 years old, by the smallpox, taken in the common way. I long regretted bitterly and still regret that I had not given it to him by inoculation. This I mention for the sake of parents who omit that operation on the supposition that they should never forgive themselves if a child died under it. My example showing that the regret may be the same either way and that therefore the safer should be chosen." Was er dann natürlich sagt ist, manche Eltern haben natürlich Angst davor, die Inokulation zu machen, weil sie Angst haben, ihr Kind damit zu töten, aber sein Beispiel sagt, er zeigt halt, wenn man es nicht macht und das Kind dann daran stirbt, dann macht man sich auch Vorwürfe.
Das zeigt ja auch, wie verbreitet die Pocken dann schon waren, ne?
Also, ja.
Dass die Chance dann so hoch war trotzdem, dass sie es einfach so bekommen haben.
Aber es zeigt nur, ich meine, wir haben, also ich kenne ja Leute auch in meinem Umfeld, die sich sehr viel Gedanken darüber machen, ob sie ihr Kind jetzt impfen lassen sollen oder nicht. Ja. Antwort ist ja.
Ja.
aber so dieses Abwägen, und das ist wenn man sich jetzt mal klar macht, was für eine Abwägung das damals vor den Impfstoffen war. Also das ist nicht so, man konnte nichts machen und die Kinder sind nicht gestorben, sondern du wusstest, du kannst etwas machen, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 in 100 tötest du dein Kind damit.
Also es ist heute nicht mit heute vergleichbar, das nochmal zu betonen. Ja,
es ist, und das ist kein Impfen, das muss man auch immer ganz klar dazu sagen, das ist Inokulation, das ist eben gerade kein Impfstoff. Das ist, was wir gemacht haben, was Menschen machen mussten. So verzweifelt waren Menschen.
Um das nochmal zu erklären, Inokulation, weil das natürlich ein Wort ist, was man generell nicht im Sprachgebrauch hat, das ist letzten Endes eine Infektion wirklich mit dem Virus, kann man doch so sagen.
Also es ist schon diese spezifische, also damit ist diese spezifische Technik gemeint, dass man ein bisschen, häufig war das ein bisschen von der Kruste von jemandem, der die Pocken hatte und dass man so ein klein bisschen von dem Material quasi so mit einer Nadel oder so reinkratzt, zum Beispiel in die Haut. Und der Gedanke war, dadurch, dass das, das ist natürlich Immunologie letztlich, es ist auch nicht hundertprozentig klar im Einzelnen, aber der Gedanke war, dass wenn ich die Pocken sozusagen an den Beinen oder an den Armen in den Körper reinbringe, anstatt dass ich die einatme und sie direkt an die Organe gehen, dass mein Immunsystem quasi mehr Zeit hat, das kriegt so ein bisschen Vorlauf, kann sich darauf einstellen und deswegen führt es eben zu einem milderen Verlauf. Aber letztlich war es, ich infiziere mein Kind mit einer milderen Version der Krankheit versus der schlimmen. Aber es war natürlich eine absolut tragische Entscheidung, also tragische Dinge, die da passiert sind und eine dramatische Entscheidung, die Eltern da fällen mussten. Aber so lief das damals ab. Also das war die Inokulation und das war vor Edward Jenner, war das weltweit etwas, was gemacht wurde. Und Benjamin Franklin hat dann tatsächlich auch eine wohltätige Gemeinschaft gegründet, die quasi für arme Menschen die Inokulation bezahlte, also um sozusagen armen Menschen diese Möglichkeit zu geben. Also
diese zwei Geschmäcker daran, ne? Weil das eben einerseits die Möglichkeit ist zur Heilung und auf der anderen Seite gleichzeitig so gefährlich ist und trotzdem wird sich dann dafür so eingesetzt, dass es irgendwie aus der heutigen Sicht schwer vorstellbar, aus unserer Welt mit Impfungen. Ne?
Also, genau, und gleichzeitig ist es so, ich finde es dann halt schon interessant, fühlt sich ja manchmal alles so weit weg an, wie die Menschen gelebt haben vor hunderten Jahren oder so. Aber ich habe mit Michael Bennett ein bisschen darüber gesprochen, wie das denn dann tatsächlich abgelaufen ist. Also auch diese Entscheidung in England zum Beispiel dann auch gefällt wurden. Und da hat er was gesagt, was mich tatsächlich so ein bisschen an heute erinnert hat.
Quite a few people, young people did it before they went off to university or went to London or joined the army or whatever, because they knew they were moving into a risky zone. And of course, once they've got through smallpox, then it's freedom. I mean, the crucial point I should have mentioned at the outset, of course, is that people did know that you didn't get smallpox twice. So for most young adults, there was this sort of feeling, you know, smallpox is going to hit me at some point. And so quite often a group of, you know, university students would get drunk and all go and decide to have themselves inoculated or something like that. The sense of trying to get that sort of protection. And once they have that, then they can freely, you know, go in the world and have no worry at all.
Zum einen hat das natürlich so ein bisschen so ein Echo von Covid-19 heute. Also ich habe mit Leuten auch gesprochen, die so in meinem Alter, die sagen so, ich will einen Antikörper, ich hoffe, ich habe es schon gehabt oder so. Ich hoffe, so dann brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Was muss man jetzt auch nochmal dazu sagen? Wir wissen nicht genug über die Häufigkeit von Reinfektionen. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall Reinfektionen. Das heißt, man ist nicht hundertprozentig geschützt. Aber auch für mich als jemand, der HIV-positiv und schwul ist, das ist natürlich, also ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Leute mir das gesagt haben, hin und wieder so dieser Gedanke, dass diese Angst, gerade in den 80er Jahren, aber dass diese Angst halt ständig da war. Ja. Und dass es fast irgendwann so ein Ding war, gerade als es dann langsam ein bisschen besser behandelbar wurde, dass man gesagt hat, ich will einfach diese Angst loswerden, dann habe ich es halt so, dann ist die Angst vorbei. Also sozusagen diese Studenten im 18. Jahrhundert oder so, das Gefühl, das Lebensgefühl in gewisser Weise, ich finde, man kann das schon sehr gut nachvollziehen. Ja, aber das war sozusagen die Situation vor Jenner. Das heißt, es war jetzt überhaupt nicht so, dass das aus dem Nichts kam. Sondern
vor Jenner müssen wir nochmal kurz einhalten und uns erinnern, das war der Landarzt, der dann diese Versuche gemacht hat.
Genau, und tatsächlich ergibt sich das dann auch logisch ein bisschen aus der Inokulation.
They started finding odd people who didn't respond to smallpox inoculation, but they clearly hadn't had smallpox. They swore blind they hadn't had smallpox. But some of them said, but we were infected with cowpox, which was a disease that they saw occasionally on cow's udders, pustules on cow's udders. So some of the people who worked in dairy farms and so on said, oh, well, you know, we think that this cowpox is giving us protection against smallpox. And this was a revelation really in the 1760s and 1770s. And a number of surgeons noted this and saw the correlation. And it was Jenner who really investigated it most thoroughly and actually decided to put it to the test in 1796.
Was Bennett hier erzählt, ist etwas, was, finde ich, die Geschichte von Jenner viel verständlicher macht. Also dadurch, dass Inokulation sehr weit verbreitet war, bereits in den Jahrzehnten vor Jenner, kam es eben häufiger dazu, dass man festgestellt hat, dass manche Menschen gar nicht so reagieren auf die Inokulation. Und dann wäre normalerweise der Gedanke, okay, die hatten vielleicht die Pocken schon, aber die haben halt Stein und Bein geschworen, dass sie es nicht hatten. Aber dann haben hin und wieder welche gesagt, ja, aber ich hatte die Kuhpocken, also ich habe mich mal infiziert mit den Kuhpocken. Und das haben tatsächlich dann verschiedene Ärzte, haben das festgestellt. So, da gibt es irgendwie sowas, also ich kriege da jetzt immer mal wieder eine Geschichte. Ja. Und so funktioniert natürlich Wissenschaft in Wirklichkeit. Ne? Es ist nicht, dass da einer kommt und plötzlich, also es gibt es auch ganz selten, aber
ein Hinweis aus der Realität, aufgrund dessen man auf Ideen kommt.
Ja, und häufig ein Hinweis, der sozusagen, es geht eben nur in kleinen Stufen. Nur weil es die Inokulation gab, konnte man diese Korrelation feststellen. Und nur mit der Korrelation kam man dann darauf. Also das ist etwas, was sozusagen diesen ganzen Verlauf, finde ich, warum jetzt Jenner zu diesem Zeitpunkt auf diese Idee kommt oder so.
Und wie Erkenntnis dann entsteht. Ne?
Genau.
Ja.
Und das andere, was das auch so ein bisschen erklärt, ist also in der Geschichte wird das immer so dargestellt, er hat dann den Jungen danach mit den Pocken infiziert und der wurde nicht krank. Mhm. Und dann kann man das natürlich hin und her wälzen, so ist das jetzt vertretbar oder nicht. Aber in Wirklichkeit, was er natürlich gemacht hat, ist die Inokulation zu machen. Also er hat genau das gemacht, was man vorher beobachtet hatte, dass scheinbar manche Leute, die Kuhpocken schon hatten, dass bei denen die Inokulation dann gar nichts mehr gemacht hat. Und das hat er dann auch mit diesem Jungen gemacht. Und dann ist es natürlich was ganz anderes. Das heißt, er hat eine Prozedur an dem Jungen gemacht, die man ohnehin bei dem Jungen wahrscheinlich gemacht hätte.
Ah ja, verstehe.
Das heißt, das ändert auch das Bild vielleicht so ein bisschen. Ja, aber die andere Sache, die ich sozusagen an der Geschichte nochmal so ein bisschen aufdröseln wollte, ist der Aspekt der Kuhpocken. Das ist ganz spannend, weil das über die Jahre immer wieder so erzählt wurde und nicht nur so erzählt wurde, sondern man muss sich nochmal klar machen, im Englischen heißt Impfstoff ja Vaccine und auch im Deutschen sagen wir ja Vaccinierung.
Ja.
Und das kommt natürlich daher, dass, weiß nicht, im Französischen die Kuh, Lavage.
Wacker,
ja. Wacker, genau, es kommt von dem lateinischen Wort für Kuh, weil die Kuhpocken quasi Vaccinia hießen und man damit gearbeitet hat. Das heißt, aus dieser ersten Vaccinierung letztlich von Jenner entwickelt sich das gesamte Feld der Impfstoffe. Und das ist letztlich das, was wir als ersten Impfstoff bezeichnen würden. Aber es ist eben gar nicht so klar, dass das wirklich von der Kuh kam. Da kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu den.
Das klingt alles so ein bisschen nach Legendenbildung immer so, ne? Und man weiß gar nicht mehr.
Ja, ich meine, Jenner ist ja wirklich, wenn man sich das anguckt, gibt auch Leute, die das geschrieben haben, dass er möglicherweise dass der Mensch ist, der mehr Menschenleben gerettet hat als irgendjemand anders. Also, wenn sich um irgendetwas sozusagen Mythen ranken dürfen, vielleicht dann um diesen Moment im April 1796, wo das passiert. Aber es gibt eben diese Frage, was genau war eigentlich in diesem ersten Impfstoff? Wir haben ja vorhin bei den Wikingern schon gehört, man kann ja heutzutage sehr alte Krankheitserreger sequenzieren und sich dann genau angucken. Das Gleiche kann man natürlich letztlich mit dem Virus machen, was in diesen Impfstoffen war. Das heißt, der Gedanke ist, quasi möglichst alte Beispiele für diesen Impfstoff zu bekommen, für den Pockenimpfstoff und zu schauen, was ist da eigentlich genau drin und wie ähnlich ist das jetzt den Kuhpocken oder eben anderen Pocken. Und das wird auch gemacht, beziehungsweise ist gemacht worden. Aber um das überhaupt machen zu können, braucht man natürlich erstmal diese Proben.
Ja,
man
ja,
braucht diese uralten Impfstoffe letztlich. Und da gibt es ja zum Glück, der Mensch ist ja irgendwie ein Sammler. Und da gibt es einen Forscher, José Esperanza, der vor mehr als 20 Jahren bei der Weltgesundheitsorganisation gearbeitet hat und dort tatsächlich auch dafür zuständig war, am Anfang diese Pockenverdachtsfälle, die es dann noch hin und wieder gab, also wie jetzt bei
Janet
auch Parker, genau, die zu untersuchen. Und der war so begeistert von diesem ganzen Thema und der hat halt angefangen, also rund um Impfung, und hat letztlich angefangen, Memorabilia zu sammeln.
I am a collector, so I have medals related to vaccines. I have needles, instruments used 100 years ago, 150 years ago to vaccinate. Actually, I have books from the 18th century, dealing with smallpox vaccination. So I go deep on that. But I like to collect artifacts. Many of them were collected, were found in eBay. In eBay. In fact, the the vaccine that we published in the England Journal of Medicine was from, I purchased from eBay.
Entschuldigung, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass der diesen Impfstoff auf eBay gefunden hat?
Genau, also der hat quasi über Jahre jetzt gesammelt, alles Mögliche, was mit Impfstoffen zu tun hat. Also auch, es gibt so Gedenkmünzen zu verschiedenen Impfstoffen und so, die hat er gesammelt, Bücher zurück ins 18. Jahrhundert darüber. Aber eben auch wirklich original alte Impfstoffe. Und er erwähnt das ja gerade am Ende, dass es da auch eine Publikation gab im England Journal of Medicine. Da haben die nämlich genau einen dieser Impfstoffe, den er hatte, Anfang des 20. Jahrhunderts war der, 1902, glaube ich, ein Impfstoff aus den USA gegen die Pocken. Den haben die dann unter anderem hier am Robert-Koch-Institut in Berlin, haben die das Virus sequenziert, um eben zu verstehen, was da genau drin ist. Und haben halt festgestellt, wenn man sich die Sequenz dann anguckt, dann sieht die eigentlich gar nicht so sehr aus wie Kuhpocken, sondern eigentlich sieht das eher aus wie Pferdepocken. Die Pferdepocken, es gibt eine Erbgutsequenz der Pferdepocken, die publiziert wurde vor einigen Jahren aus der Mongolei, wo die Pferdepocken, eigentlich sagt man, dass die Pferdepocken ausgerottet sind weltweit, aber es gab relativ spät noch Fälle in der Mongolei. Das heißt, der Verdacht ist, dass möglicherweise Jenner gar nicht Kuhpocken benutzt hat, sondern dass er eben Pferdepocken benutzt hat. Was dann natürlich auch bedeuten würde, dass wir eigentlich jetzt nicht eine Vaccinierung nennen müssen, sagen, sondern eine Äquinierung.
Genau.
Und wenn man dann zurückgeht und
von Equus.
Von Equus, genau. Von,
danke, Equus.
Ich wollte das nochmal für
alter Lateiner.
Ja.
Und wenn man dann nochmal zurückgeht und sich genauer anguckt, was Jenner eigentlich gemacht hat, dann ergibt das auch durchaus Sinn. Ich habe Michael Bennett dazu auch nochmal gefragt, warum eigentlich dieser Link zu der Kuh nicht so ganz klar ist.
What he didn't want to do actually is conduct experiments from the cow. He reckoned that people would be very upset by that. What he did was to use cowpox from a natural infection. So one of the reasons that he couldn't really conduct many experiments and waited a long time before his first was that he needed someone to come to him with a ripe cowpox pustule that they'd acquired naturally. So there's this girl who comes along, she's probably a milkmaid, and she's got this big cowpox pustule on her hand, and Jenner then says, oh, you know, now I can use that in my experiments. I can draw from that pustule and use it in experiments.
Jenner hat lange warten müssen sozusagen, weil er braucht jetzt jemand mit einer frischen Kuhpockeninfektion letztlich. Und dann kommt eben irgendwann dieses Milchmädchen und hat an der Hand diese Pustel. Aber es kommt eben nicht direkt von der Kuh. Und es gibt auch so ein bisschen eine Frage, ob diese, was dann gemeinhin Kuhpocken genannt wurde, das scheint bei Kühen gar nicht so verbreitet zu sein. Das scheint auch nur weibliche Kühe tatsächlich zu betreffen, häufig am Euter. Und es kann natürlich durchaus sein, dass auf so einem Bauernhof, das ist letztlich zum Beispiel die Menschen, die da arbeiten, sind, die das von einem Pferd dann eben beim Melken oder so auf die Kühe übertragen. Das heißt, nur weil das jetzt quasi Kuhpocken genannt wurde, heißt noch nicht, dass
weil Jenner dachte, es wären die Kuhpocken, müssen es die nicht gewesen sein.
Tatsächlich hat Jenner selber schon vermutet, dass es möglicherweise die Pferdepocken sein könnten. Er wurde aber, auch das hat Esperanza mir nochmal gesagt, dass es so in den, wenn man sich den Schriftverkehr von damals anguckt und so, dann gab es durchaus Leute, die gesagt haben, jetzt lass uns nicht da groß drüber reden. Und auch Bennett hat nochmal gesagt, dass im Grunde genommen dieser tierische Ursprung gerade am Anfang, so ich sag mal aus PR-Gründen, auch weitgehend verschwiegen wurde.
Most of the terms try to disguise the actual bestial nature of the original disease. Because, of course, that was a source of some alarm in the early 19th century. People talked about the bestialization of children. You know, what are we doing, infecting them with an animal disease? Are they going to behave badly and start sprouting horns and hair and things like that? So there was a bit of a panic about that. But I think a lot of it was fairly humorous and, you know, a bit wild, but amazing. Most people did settle down to the idea of using cowpox.
Also es gab durchaus schon bei den Kuhpocken dann irgendwie so eine Diskussion darüber, so kann man jetzt einfach so eine Kuhkrankheit auf Menschen übertragen und was wenn die jetzt plötzlich Hörner kriegen oder sich schlecht benehmen?
Ich habe lustigerweise zu Hause bei meiner Mutter hängt ein Bild tatsächlich im Badezimmer, genau von, also so eine, ich glaube es ist von Franzosen gezeichnet, so eine Zeichnung, die ist ganz bekannt, glaube ich. Also da siehst du wirklich, wie die Menschen dann so aus dem Arm so Kuhköpfe kommen, also so Stierköpfe dann so oder aus aus dem Bauch, aus der Seite und irgendwie aus dem Kopf. Also das war wirklich diese Angst, dass man irgendwie was Tierisches annimmt.
Und es war, wie Bennett sagt, es war teilweise, glaube ich, eher so humorvoll auch gedacht, aber es war, ne, so wie heute auch. Ich meine, manche Leute machen Witze über Verschwörungstheorien, andere glauben sie. Also da war sowas und man...
Schmaler Grat.
Ja, genau. Und das hat einfach dazu geführt, dass man im Grunde genommen, also dass Jana und andere das so ein bisschen gar nicht so viel darüber geredet haben, ja, und jetzt nicht noch weiter da irgendwie reingehen wollten. Tatsächlich, Esperanza und andere haben inzwischen relativ viele Impfstoffe, alte Impfstoffproben gesammelt und haben auch einige davon schon sequenziert. Und tatsächlich wird Esperanza bald einen Vortrag halten auf einer großen Konferenz und das dann vermutlich nochmal mit sehr vielen neuen Daten untermauern. Aber es ist inzwischen ziemlich deutlich, dass es eben keine Kuhpocken waren, sondern dass es hochwahrscheinlich tatsächlich Pferdepocken waren und dass wir unseren ersten Impfstoff letztlich den Pferden verdanken und nicht den Kühen.
Ja, und wenn das sicher ist, dann sagen wir euch auch nochmal Bescheid, welche Tiere ihr vielleicht noch ein bisschen lieber haben könnt, als ihr sie offensichtlich sowieso schon habt.
Es ist ja immer so, wenn man so ein bisschen tiefer einsteigt in diese Geschichten, dann gibt es so wahnsinnig viele interessante Details Anekdoten, und so.
Ja.
Und eine Sache, die ich noch ganz nett fand eigentlich, fällt mir gerade ein, wir haben ja vorhin über Benjamin Franklin geredet und dass er so ein Verfechter der Inokulation, ja, dann war. Und Benjamin Franklin ist natürlich vor allen Dingen auch berühmt als zum Beispiel der Erfinder des Blitzableiters.
Ach ja, wirklich.
Und das war, und da haben dann auch schon...
Der war ja, Entschuldigung, aber ja, der hat ja ganz schön viel, also das ist ja...
Der hat eine Menge gemacht.
Angestellt so in seinem Leben. Ja.
Und das ist halt ganz, ganz cool, dass dann auch schon die, quasi in seiner Zeit war das dann häufig so die Metapher, die auch dann benutzt wurde für das Impfen. Also dass man gesagt hat, das ist ja eigentlich sowas wie so ein Blitzableiter. Also das ist ja beim Blitzableiter auch so, dass der Blitz trotzdem einschlägt, der wird dann halt nur so in sichere Bahnen geleitet. Und dass man im Grunde genommen sich die Inokulation oder dann später auch die Impfstoffe, die Vakzinierung, dass man sich das so ein bisschen, dass man das verglichen hat mit einem Blitzableiter, also so ein immunologischer Blitzableiter.
Diese Krankheit irgendwie nicht ein, aber auf einem sicheren Weg.
Genau, ja, genau.
Das ist ja wieder eine unglaubliche Geschichte, ja, die ihr mir hier aufgetischt habt.
Geht noch weiter.
Tatsächlich.
Ja, ja, es ist ja, ich meine, wir haben ja noch gar nicht besprochen. Also Janet Parker ist ja sozusagen, hat sich mit den Pocken infiziert,
ja,
aber wir haben keine Ahnung, wie das passiert ist. Wir wissen, okay, es muss aus dem Labor vom Henry Batson kommen.
Ja.
Das haben wir noch nicht aufgeklärt. Ja. Mhm. Es war halt so, dass da gab es halt, die Leute haben sich extrem viel Sorge gemacht. Also man wusste nicht, wie das da aus dem Labor entfleucht ist, das Virus. Also wie kann man sich eigentlich wieder sicher fühlen, bevor man das weiß? Und da habe ich auch nochmal mit Mark Perlen drüber gesprochen, dem Mikrobiologen, mit dem ich auch vorher schon gesprochen habe, der auch das Buch geschrieben hat über die letzten Tage von Pocken.
The issue was though that nobody understood how she got it, because she didn't work in the smallpox lab. She was a medical photographer and she worked actually on the floor above the smallpox lab. There was a lot of concern. I mean, people couldn't explain how she got it. How could they reassure anyone that it wasn't going to happen again or it was safe? So what they clearly immediately did was they just basically destroyed all the smallpox stocks, sterilized the laboratory. Quite ironic that they went in and just completely nuked the place.
Also Janet Parker hat ja über diesem Pockenlabor gearbeitet. Also sie war ja Fotografin, hat Anatomiefotografien gemacht. Und diese Räume, wo sie gearbeitet haben, waren im Stockwerk über diesem Pockenlabor. Aber man wusste halt einfach nicht, wie kam das. Und die haben dann aber komplett den Inhalt von diesem Labor, also von diesem Pockenlabor, zerstört und sterilisiert und ausgeräumt. Das heißt, also sie hatten dann auch gar nicht mehr irgendwie
Ach so, das Viren war schon geschehen sozusagen.
Das war sobald, also das war sozusagen in einer Hysterie sofort alles gesäubert irgendwie.
Ja.
Also das ist, er sagt so,
they nuked the place. Können.
Also sie haben sozusagen wie sagt man, mit einer Atombombe so ungefähr das Zimmerchen gereinigt. Und das Interessante war aber, sie konnten es dann eben sozusagen darauf zurückführen, sie sagen, das letzte Mal, wo gearbeitet wurde mit den Pockenviren, das war eben wirklich in einem kleinen Raum, hinter noch einem anderen Labor. So ein Sicherheitslabor. Und das da haben sie im Juli 1978 hat noch jemand damit mit diesen, also da die Viren da rausgeholt oder beziehungsweise mit denen gearbeitet. Interessanterweise waren diese Viren, das waren Variola major Viren aus Pakistan, die da hatten und auch untersucht haben. Und man kann sagen, die haben den Stamm Abid genannt, nach einem kleinen Jungen, von dem sie die Proben hatten aus Pakistan eben. Also daher kamen diese Viren, an denen sie gearbeitet haben. Und man hat natürlich da auch unter so entlüfteten Sicherheitslaborbänken gearbeitet. Es war jetzt nicht super top, das Labor, was halt den Sicherheitsstandard angeht. Also es wurde nie eigentlich ursprünglich als Pockenlabor gebaut, aber es war schon, Also da gab es dann Diskussionen, wie sicher das war und wie nicht und sowas. Es wurde aber auf jeden Fall dann eine Kommission eingerichtet, das wurde angeführt von Reginald Shooter, und da gab es dann einen Report, also sozusagen eine Zusammenfassung, was da passiert, also die haben das alles untersucht, und dieser Reginald Shooter, die haben das halt dann zusammengeschrieben, was da alles passiert. Das war, glaube ich, ein 100 Seiten langes Papierkonvolut, und genau, also das erklärt nochmal der Mark Perlen hier.
They came up with a rather damning report, actually, which was, it was very strangely written. It was instead of trying to work out what the problem was, it was working out who's to blame. They took the view that the lab wasn't very well run, that Bedson clearly hadn't been running at the tight lab. Looked like he'd been rushing his work because he knew that he wouldn't be able to work on smallpox for much longer. They also looked at the disposition of the rooms, and they came up with this idea that there was an air duct that connected the smallpox lab with the floor above. And that the virus could have escaped up there.
Also er sagt, das war sehr seltsam, weil dieser Report hat eigentlich nicht das Ziel gehabt, oder es schien so, als ob es nicht das Ziel hatte, rauszufinden, wo eigentlich das Problem war und was passiert ist, sondern wirklich, um jemand die Schuld zu geben. Also der Mark Perlen findet, dass das war sehr beschuldigend. Also es hat wirklich sozusagen gesucht, was hat der Henry Bedson da in diesem Labor falsch gemacht im Grunde, oder er und seine Angestellten. Und da wurde halt sozusagen suggeriert, dass das Labor war nicht sehr gut geleitet oder geführt, und auch mit den Tieren, mit den Versuchstieren, wie die umgegangen sind.
Das eigentlich alles gar nichts damit zu tun hat, ne? Wie es dann ein Stockwerk höher gekommen
egal,
ist.
Also aber
nur
es ist sekundär. Genau.
Ja.
Ja, aber es war schon sozusagen allgemeines Bild von der Sicherheit oder von Sicherheitsstandards in diesem Labor. Also das hat er nicht sehr rosig dargestellt.
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass Bedson halt auch wusste, dass seine Zeit quasi abläuft. Also, es gab tatsächlich auch Probleme bei dem Labor und so, weil es einfach nicht mehr den neuesten Standards auch entsprach. Genau. Und die WHO hatte eigentlich gesagt, okay, die müssen das genehmigen, dass da dran gearbeitet werden darf an den Pocken. Und es gibt tatsächlich einen Schriftverkehr, der ganz kurz vor diesem Fall passiert ist, wo die WHO eigentlich gesagt hat, okay, das sollte jetzt geschlossen werden, und Bedson dann aber nochmal ein paar Monate, ich glaube bis Ende des Jahres.
Genau, das
hatten
wir am Anfang gesagt, dass er noch ein bisschen eine Verlängerung gekriegt hat, um mit diesen Viren zu arbeiten. Mhm. Ja, weil es ja, wie gesagt, nicht mehr so viel Forschung gab daran. Und das Fazit von diesem Shooter-Report war eben, dass die Viren, also es gab da Luftschächte, und die Viren müssen irgendwie vom unteren Stockwerk durch diese Luftschächte ins obere Stockwerk gekommen sein. Es kam dann auch noch zu einem Gerichtsverfahren gegen die Uni von Birmingham, da wurde sie, glaube ich, wegen Fahrlässigkeit angeklagt oder sowas. Und da haben aber Pockenexperten gesprochen, und die haben gesagt, das ist völlig unmöglich, dass so viele Pocken da durch diese Luftschacht nach oben gekommen sind, okay, um Janet Parker anzustecken, also dass die sich da infiziert. Also es ist völlig, das heißt, es ist eigentlich ein bisschen ein Rätsel geblieben, wie sie sich tatsächlich angesteckt hat. Und Mark Perlen eben, der ja sehr viel recherchiert hat und dieses Buch eben auch geschrieben hat, der sagt, also wenn das Virus nicht zu Janet Parker gekommen ist, muss Parker ja zum Virus gekommen sein im Grunde, ja. Und er hat so eine Theorie gehabt, oder da gab es auch so Gerüchte, also es war kurz vor den Sommerferien hier, und Janet Parker hat aus Tradition hinaus immer kurz vor den Sommerferien hat sie alle Kollegen angerufen oder alle Kollegen kontaktiert und gefragt, hey, braucht ihr Fotomaterial, weil ich krieg's günstig, ja, weil sie ist ja Fotografin, ich krieg das günstig von den Händlern. Mhm. Und sie ist dann tatsächlich von Tür zu Tür gegangen im ganzen Haus, ja, und hat halt geklopft und hat gesagt, hey, braucht ihr Fotomaterial für euren Urlaub, ja, Sommerferien stehen bevor. Ja. Und das war anscheinend sozusagen, was sie da immer gemacht hat.
And what probably happened was that she went to the smallpox lab during one of those trips around the medical school. And what I suspect happened is that although there were the signs saying this is a smallpox lab, don't go in, part school looks the same, every corridor looks the same, each door looks the same, there would have been that anesthetic of familiarity. She'd have just, oh, next door, bang, bang, in she goes. And she had been vaccinated against smallpox 12 years before, so she may well have felt that she was immune. That's the only thing I can think of that would have taken her in there. It still doesn't explain everything, because even if she goes into the lab, how did she actually become exposed to enough of the smallpox virus to become infected? But we don't know.
Also er sagt halt, die ist halt wirklich von Tür zu Tür und hat geklopft und war schon so betriebsblind, weil alles auch gleich ausgeschaut hat, die Türen. Es stand zwar da dick und fett, Achtung, Pockenlabor, aber vielleicht ist sie da einfach sozusagen klopf, klopf, Tür rein, aufgerissen rein und so weiter, ohne da irgendwie groß drüber nachzudenken. Und sie war auch, sie war pockengeimpft, 12 Jahre zuvor allerdings. Also wahrscheinlich war das nicht mehr sehr Ding. Aber vielleicht hat sie sich deswegen geschützt gefühlt. Ja. Aber es erklärt trotzdem nicht genau, wie sie sich dann, selbst wenn sie ins Labor rein ist, wie hätte sie sich dann anstecken können. Und da gibt es noch so eine andere kleine Theorie, die eben, weil sie ja immer mit Entwicklerzeugs gearbeitet hat, sie war ja Fotografin und hat vielleicht, dass der Entwickler ihre Haut an den Fingern angegriffen hat und dass da die Haut vielleicht schon ganz dünn war und dass es vielleicht deswegen gereicht hätte, wenn sie in dem Pockenlabor irgendwie eine Oberfläche berührt hat oder ich weiß nicht was. Weil interessanterweise gab es im Jahr 1966 auch schon einen Fall mit einem Fotografen im gleichen Institut, auch dort, dass auch da wieder sich der Fotograf angesteckt hat, allerdings mit einer milden Form von Pocken. Mhm. Und
deswegen ist es nicht so groß geworden.
Da gab es aber auch nie eine Untersuchung. Das heißt, es könnte sein, dass der sich tatsächlich auch wieder diese Theorie mit den dünnen, mit der dünnen Haut oder verletzte Haut vielleicht an den Fingern. Also das sind also wirklich
Fotos
so.
Fotos entwickeln und Pockenviren vielleicht problematische
separat
Kombinationen
halten, genau. Ja. Und das eigentlich das Tragische an der Geschichte im Endeffekt, wie gesagt, ist es ja eigentlich so gewesen, dass die Uni freigesprochen wurde, also auch, dass der Batson im Grunde damit, also der Henry Batson, der ja das Labor geleitet hat, dass dem im Grunde offiziell keine Schuld zugesprochen wurde. Und da sagt der Mark Perlen halt, das ist extrem tragisch, weil der ist natürlich total in Verruf geraten, der Virologe. Dabei hat er wahnsinnig viel gemacht, um die Welt von Pocken zu befreien.
He was part of the efforts to control this horrible disease. And this is where the fact that he got treated so badly, it is a terrible, terrible sort of tragedy, injustice. Because you can always say that nobody should work on dangerous organisms because there's always a risk they might escape. And we can never say the risk is zero. But if we don't work on these organisms, how can we ever move forward to come up with new interventions? How can we come up with better diagnostics? How can we come up with better treatments, better vaccines? We can't just magic that stuff out of our heads. We have to do experiments. We have to work on these organisms. And so in that sense, you know, Bedson is actually one of the heroes of the eradication campaign and is someone that we should be venerating rather than, as has happened, unfortunately, that he was castigated for being in the wrong.
Er sagt halt, man muss das abwägen, nicht? Er meint, du kannst halt das Risiko nie auf null runterschrauben. Ja, es ist immer irgendein Risiko da. Aber soll man deswegen nicht an diesen Organismen arbeiten? Also wir würden ja dann, wären ja nie so weit heute in der Diagnostik, in der Impfforschung, in den Therapieformen, wenn man nicht forscht. Also deswegen sagt er, deswegen ist es eigentlich falsch, dass der Batson sozusagen den ganzen Schuld abbekommen hat und geblamed, also beschuldigt wurde für dass das alles schiefgelaufen ist. Ja. In Wirklichkeit ist er eigentlich einer der Helden dieses, also dass man das geschafft hat.
Ja, das finde ich auch wieder das fast schon tragisch-lyrische an dieser ganzen Geschichte, dass jetzt Batson, der sich selbst getötet hat aus Schuldgefühlen und Angst vor Schuldzuweisung, jetzt der Held, einer der Helden in dieser Impfstoffgeschichte ist.
Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Einschätzung. Ich finde es sehr interessant. Man darf immer nicht vergessen, dass das viele Jahrzehnte her ist und heutzutage natürlich ganz andere Sicherheitsvorkehrungen da herrschen. Aber grundsätzlich bin ich ja schon der Meinung, dass wenn das Virus jemanden infiziert, und das darf einfach nicht passieren, klar, das Risiko ist nicht null,
aber immer
dann
wieder.
Es passiert, aber dann sind natürlich irgendwo Fehler passiert und am Ende ist natürlich der Laborleiter schon noch dafür verantwortlich. Also, und nur zu dem, was Mark Pellen sagt, ich habe halt das Gefühl, es ist halt nicht entweder oder. Das ist ja etwas, was in diesen ganzen Geschichten immer wieder wir sehen, oder? Ich meine, er kann ja sehr wohl sowohl der Held sein, wie auch eine tragische Figur, die einen Fehler gemacht hat am Ende. Also das halte ich durchaus für möglich.
Ja, das ist gut, dass du es nochmal sagst, es geht ja ineinander her. Also das kann ja parallel sein. Ja. Einfach, ja.
Und es waren ja auch andere, also es haben noch vier andere, ich glaube vier oder drei andere Leute im Labor Zugang gehabt zu dem Pockenlabor. Also aber klar, er war der Leiter vom Labor.
Ja. Also man muss sich ja auch jetzt nicht zu einem Urteil hinreißen lassen. Es ist halt eben differenziert, wie es eben so oft der Fall ist. Genau. Meine Güte, habt ihr mir diesmal eine Geschichte, also wenn ich gewusst hätte, was alles in der Pockengeschichte steckt, hätte ich vorher noch ein bisschen länger geschlafen, weil es einfach mich jetzt wirklich fasziniert hat.
Und dabei haben wir dir ja nur den Anfang und das Ende eigentlich erzählt.
Ja.
Beim nächsten Mal kommt ja natürlich noch sozusagen die Mitte.
Genau, weil die ganze Frage, wie man jetzt, also ich meine, gut, man hat einen Impfstoff und irgendwann ist es ausgerottet, aber ja, das, da, dazwischen ist eine Menge passiert.
Ja, das erzählen wir beim nächsten Mal. Ja,
aber ich habe noch eine, ich muss noch was, ich habe nämlich das beste Lied überhaupt.
Nee, das Lied kommt aber gleich, Laura. Ich muss dich wie immer bremsen gegen Ende der Sendung. Erstens mal will ich noch erwähnen, dass das hier eben wieder eine Doppelfolge sozusagen ist zum Thema Pocken. Also herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir kommen das nächste Mal wieder. Und jetzt, Laura, ich habe es extra ein bisschen in die Länge gezogen. Kannst du endlich wieder dein Lied auspacken?
Ja, aber erst gibt es eine Geschichte dazu.
Ach ja.
Diesmal. Und zwar, ich habe ja vor vielen Jahren ein Buch über Voodoo in Benin geschrieben.
Ja.
Und da bin ich jetzt erst wieder draufgekommen. Ich habe das total vergessen gehabt und ich habe durch dieses Buch geblättert und bin draufgekommen, es gab natürlich auch dort ein, im sozusagen Pantheon der Voodoo-Götter gibt es einen Pockengott. Und der hieß Sagpata und der hatte die Herrschaft über, also über die Erde und über Krankheit. Das heißt, wenn die Menschen gut waren und sozusagen sich benommen haben, dann hat er ihnen Getreide geschenkt. Und wenn sie schlecht waren, hat er sie mit Pocken bestraft. Und die, nämlich die Verbindung ist die, der Weizen, der sich sozusagen als Pocken durch die Haut bohrt, ist dann die, also diese, deswegen diese Verbindung. Der, die Gottheit war halt besonders beliebt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Da gab es eine Pockenepidemie in Dahomey. Das war also das damalige Benin. Und da sind die Pocken anscheinend mit den Sklavenschiffen eingeschleppt worden. Und heute aber gibt es natürlich keine Pocken mehr. Das heißt, die Gottheit wird von HIV-Kranken, von AIDS-Kranken angebetet zur Heilung und auch für andere Krankheiten einfach. Also es ändert ständig die Form, für was Sagpata angebetet wird. Mhm. Und damals habe ich begleitet, oder haben wir, die Fotografin und ich, begleitet eine Priesterin, eine Voodoo-Priesterin, wahnsinnig schöne Frau, die eben Sagpata-Priesterin war. Also jede Gottheit hat sozusagen, oder jeder Priester hat sich einer Gottheit gewidmet.
Ja.
Und ihr Vater und sie, ihr Vater war auch Priester, der hat ein riesiges, eine Art Kirche in Form eines Chamäleons gebaut. Und da wurden jeden Sonntag, also der hat auch sehr viel Arbeit geleistet, das er hat sehr offen gesprochen über Voodoo, weil teilweise wurde das von manchen Priestern sozusagen kaschiert und verheimlicht und so dieses Mystische gegeben, eigentlich um die Menschen zu manipulieren, um ihre Anhänger zu manipulieren. Der hat das sehr offen gelebt und hat eben eingeladen, alle Leute, die konnten jeden Sonntag dann sozusagen in diesen, da wurde dann eine Voodoo-Messe abgehalten und da haben sie sozusagen Sagpata gehuldigt. Und da habe ich aufgenommen die Gesänge und das habe ich jetzt wiedergefunden und deswegen spiele ich euch
das. Das ist der Voodoo-Song. So einen langen Vortrag hast du noch nie zu einem Lied gehalten.
Nee.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in voraussichtlich circa zwei Wochen.
Von 4000 Hertz.